herzlich willkommen bei Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Mein Name ist JD und neben mir sitzt die bezaubernde
Annika, hallo.
Genau, und in der Konstellation, wie wir sonst sind, würden wir Junior-Folgen aufnehmen, aber heute ist es etwas anderes.
Genau, heute haben wir nämlich einen Gast bei uns, einen ganz besonderen Gast.
Und der kann sich vorstellen, oder?
Genau.
Ja, ich glaube, ich würde behaupten, er kann selber sprechen. Ich habe mich gerade schon überzeugt, kann er. Erstmal moin, schön, dass du die Zeit genommen hast, Jan. Magst du dich einmal vorstellen für alle unsere HörerInnen?
Ja, hi. Also freut mich erstmal hier zu sein. Ich bin Jan Philipp Nosteide. Ich bin Pressesprecher der Spieldoch und ich bin auch zuständig für Vertrieb im Nosteide Verlag, im familiären Betrieb, der, jetzt ist es wichtig, die Spielbox herausbringt.
Ganz genau. Und da haben wir nämlich die Verbindung zum Spielen.
Genau.
Jan, du bist ja als mit der Verlagsarbeit aufgewachsen, richtig?
Das ist richtig. Schon seit frühester Kindheit im Grunde unvermeidlich ist ja, habe ich ja bereits gesagt, nicht, Familienbetrieb.
Genau.
Und alle packen mit an. Ich habe schon als Schuljunge ausgeholfen, ein bisschen Briefe packen, Rechnungen packen, so Zeug machen. Man wächst halt dann da rein. Geplant war es allerdings nicht unbedingt, dass ich jetzt dann so voll damit drin arbeite. Das war nie meine Absicht. Ich wollte eigentlich immer wieder andere Pläne gehabt, andere Dinge zu machen. Ich habe Geschichte studiert, Politikwissenschaften studiert, habe mal hier versucht, mal da versucht und bin eher durch Zufall jetzt fest im Familienbetrieb gelandet als fester Mitarbeiter und bald Vertriebschef.
Ach, sehr cool. Damit hast du auch schon quasi die Frage beantwortet, ob es schon von vornherein, manchmal ist es ja so, wenn man so einen Familienbetrieb hat, dass schon klar ist, der Junge, der macht das auch weiter. Oder die Tochter, je nachdem. Dein Weg war offensichtlich ein anderer. Da hat er zufällig wieder zurückgeführt. Habe ich jetzt richtig verstanden?
Bei mir schon, ja. Und ich habe noch einen jüngeren Bruder, der Tim. Der übernimmt die Geschäftsführung. Das ist schon, also der ist bereits Mitgeschäftsführer, zusammen mit meinem Vater. Wird aber bald alleiniger Geschäftsführer sein, wenn mein Vater über meine Rente geht. Hm? Irgendwann mal. Wie man es halt bei Vätern im Familienbetrieb so kennt. Okay. Dieses irgendwann mal. Aber es ist fest, er ist der Zahlenmensch. Also er hat auf Betriebswirtschaft studiert. Der steht da voll drin. Bei ihm war es auch erst Zufall, dass er dazugekommen ist. Er wusste nicht so ganz, was er machen soll für eine Weile, nachdem er fertig war. Aber hat sich dazu eingebürgert. Er macht es gut. Er ist da voll drin. Harter Arbeiter. Aber nicht, ich sag das mal ganz offen, er ist nicht so der Kreativmensch, wie ich's bin. Dafür ist er eben der Zahlenmensch, da kann ich überhaupt nichts mehr anfangen mit Geld eigentlich. Also schreiben ja, rechnen nein. Ja, sonst jetzt aufgeteilt. Ich war ursprünglich über was ganz anderes im Verlag gekommen. Und zwar habe ich über Nacht ein Heft übernehmen müssen, das wir gemacht haben. Und zwar machen wir neben der Spielbox auch ein paar andere Hefte. Mhm. Unter anderem eins über Spielwaren, das nennt sich Spielmitte. Mhm. Das in allen Kinderarztparks in Deutschland auslegen.
In unserer nicht.
Ja, da müssen wir was machen. Es gibt einige wenige Ärzte, die da was dagegen haben, aus irgendwelchen Gründen.
Ja,
ich kann es niemandem vorwerfen. Manchmal ist es so.
Ja, ich fürchte auch.
Es ist ein tolles Heft. Also
ja, ich
super Texten.
Bin Abonnentin. Natürlich ist das ein tolles Heft. Ich freue mich immer, wenn das in Briefkasten liegt.
Ja, wunderbar.
Als Mama von uns zwei Kindern. Ja, natürlich. Hole ich immer die Inspiration für die Wunschzettel.
Ja, und bei diesem Heft war es so, dass der Redakteur kurzzeitig ausgefallen war. Und da hieß es, Jan, du kannst doch schreiben. Und da hieß es, ja, ich kann schreiben. Ja, dann schreib das Heft mal. Und dann habe ich über Nacht gelernt, wie man ein Heft macht. Von 0 auf 100. Mhm. Glücklicherweise ist die Spielmittel ein relativ einfach zu machendes Heft, weil es halt über Spielwaren geht. Man schreibt halt über die Spielwaren, wenn man die Texte dazu hat. Ja, arrangiert halt das Heft. Aber trotzdem war es recht anspruchsvoll. Aber das war dann doch recht schöne Erfahrung. Das habe ich dann für ein Jahr gemacht. Und dann habe ich auch noch ein anderes Objekt übernommen, den Branchenbrief. Das ist eine Art Newsletter, der sich darum dreht, dass es um die gesamte Spielwarenbranche dreht im weitesten Sinne. Der geht aber eigentlich nur an die Unternehmen oder an Universitäten und solche Bereiche. Also es ist quasi so ein aus der Branche für die Branche Blatt. Das mache ich immer noch alle zwei Wochen. Das macht mir auch großen Spaß, weil ich da so journalistisch arbeiten kann, auch selbst. Und abgesehen davon bin ich jetzt eben immer mehr reingewachsen, den Job zu übernehmen, den meine Mutter seit vielen Jahren macht. Auch eher aus Zufall da reingekommen ist. Da hatten wir auch mal einen anderen Mitarbeiter dafür, der über Nacht ausgefallen ist. Dann haben wir halt ja die Familie eingesprungen, meine Mutter hat übernommen, Vertrieb und Anzeigengeschäft. Ja, sie wird ja auch nicht jünger und ich soll eben das jetzt auch übernehmen. Auch da ist der Mitarbeiter, der es eigentlich übernehmen sollte, auch kurzfristig wieder aufgefallen. Denkst du wieder, ja, du kannst das doch vielleicht, mach's doch. Also in lauter Zufälle und so weiter. Aber am Ende, das ist das Schöne, als Familie, man hat halt die Familie und weil wir alle so ein bisschen planlos sind, da waren wir halt immer irgendwie gerade verfügbar, also hat sich das eingebürgert.
Ja, aber was für eine schöne Geschichte. Also dann sollte es so sein, wenn so viele Zufälle aufeinander kommen und ihr euch da so super ergänzt innerhalb der Familie. Ist das, ja,
das kann auch nervig sein, wenn man innerhalb der Familie immer nur arbeitet. Man redet halt dann miteinander anders. Man sieht sich auch nach Feierabend viel zu oft. Das sorgt für ein ganz anderes Betriebsklima. Es ist einerseits schön, weil man miteinander halt ganz anders umgehen kann. Aber es hat auch Herausforderungen, weil man eben nie ganz abschalten kann. Aber das ist in, denke ich, fast allen Familienbetrieben so. Man ist halt nie wirklich fertig, man macht sich immer Gedanken. Man redet auch miteinander dabei. Man sitzt am Sonntagsessen zusammen und redet dann trotzdem über den Betrieb. Das kann manchmal nervig sein, aber es gehört eben dazu. Ich kenne es gar nicht anders.
Es zeigt ja aber auch so von außen betrachtet, dass ihr mit viel Herzblut auf jeden Fall dabei seid. Gerade auch, dass ihr so viele Projekte an den Start bringt. Ihr habt ja nicht nur die Spielbox, ihr habt die Spiel doch, ihr habt die Spielmittel, das Spielböckchen habt ihr. Also es gibt ja ganz, ganz viele Sachen, die ihr macht. Und es zeigt ja auch einfach von einer, ich nenne es mal geistigen Flexibilität, dass ihr euch auch schnell einfach in Sachen reindenken könnt. Und ja, mach mal, ja, pf, noch nie gemacht, ja, mach ich halt irgendwie, ne? Also so klingt es jetzt, so wird es nicht gewesen sein, aber so die Richtung war es ja zumindest. Und du hast es halt gemacht und das finde ich einfach eine unfassbar wertvolle Fähigkeit. Und die scheint ihr alle irgendwie zu haben, also das.
Ja, danke. Ja, man lernt, was man in der Lage ist zu machen, was man hinbekommt. Bevor man sowas mal ausprobiert hat, denkt man sich immer, oh Gott, wie funktioniert das, wie soll das gehen? Aber es ist, denke ich, wie bei jeder Ausbildung oder so weiter, wenn man erstmal da drin steckt und man weiß, oh, das ist gern, man kommt damit klar, dann kommt man da rein und dann funktioniert das. Besonders, wenn man dann Unterstützung hat und die hat man ja in der Familie auf jeden Fall. Wir kommen ja miteinander alle gut zurecht eigentlich.
Das ist ein großer Vorteil, würde ich
auch
sagen.
Auch wenn mein Vater und mein Bruder ganz schön grummelig sein können manchmal. Das ist genau auch dazu. Man geht, klopft an der Tür, will nur kurz was wissen, dann heißt es, ich habe gerade keine Zeit. Wenn mal wieder über Rechnungen gebrütet wird oder über solchen Dingen. Ja. Aber man stellt sich darauf ein. Das gehört auch dazu, zu dem Ton zwischen, wie man mit normalen Mitarbeitern reden würde, die außerhalb der Familie sind, und Mitarbeitern, die man innerhalb der Familie hat. Man redet ganz anders miteinander. Ja. Dann kann man auch mal grummeln sein.
Du weißt ja, von wem es kommt und wie es gemeint ist. Ich glaube, das ist dann nochmal ein ganz wichtiger Teil, ne?
Ja, ja. Und das kriegen die dann irgendwann auch zurück. So ist das. Ja.
Also, Grummeligkeit ist keine Einbahnstraße, höre ich daraus.
Das ist aber jedenfalls sehr authentisch einfach, ne?
Wenn ihr so als Familie zusammen seid, spielt ihr dann überhaupt noch? Also wenn die Arbeit so eine große Rolle spielt, findet ihr überhaupt selber noch Zeit, irgendwie zu spielen?
Das ist ein schwieriges Thema. Das war immer bei meinem Vater das Argument. Er spielt schon gelegentlich gerne Spiele. Auch meine Mutter spielt auch gerne Spiele. Und mein Bruder und seine Verlobte auch. Aber eingeschränkt, nicht vielspielermäßig. Es ist halt immer das Argument gewesen, ja, wir haben uns den ganzen Tag, müssen wir uns mit Spielen beschäftigen. Und am Abend haben wir nicht immer unbedingt Lust dazu. Das ist im weitesten Sinne nicht ganz richtig, weil wir ja gesagt, weil wir Redaktion, also das Spielerische eigentlich schon lange getrennt haben von unserem Geschäft, was wir als Familie machen. Ja. Abgesehen von dem Essen. Aber da ist es so leider dazu gekommen, dass wir nicht so viel spielen. Wir spielen schon gern gelegentlich was, wenn wir mal Feiertage haben und zusammenkommen, unbedingt. Zum Beispiel jetzt in letzter Zeit haben wir uns vorgenommen, Bossfighters zu spielen, als Vierergruppe. Wird bestimmt lustig. Ich kenne es schon, die anderen kennen es noch nicht, haben es noch nicht gespielt, aber das will ich ihnen unbedingt aufdrängen, dass wir es ausprobieren zusammen. Ich persönlich spiele gerne viel, wenn ich kann, wenn ich Zeit dafür habe. Ich habe auch meine eigene Spielegruppe, wo wir allerdings hauptsächlich Gloomhaven und Frosthaven, jetzt Frosthaven spielen, Gloomhaven sind wir durch. Das ist ja ein Spiel, was man über so lange Zeit spielt, dass es sich wenig ergibt, dass man zu was anderem mal kommt.
Ja.
Muss ich gestehen. Man spielt das ja ziemlich, ziemlich lange.
Eigenes Hobby quasi schon, ja, habe ich mir sagen lassen.
Exakt, das ist ja eigentlich schon, das ist ja fast schon wie Tabletop, das ist so, da bist du so drin, da musst du dabei bleiben. Ja. Also geht ja nicht, da spielst du es ja 3-4 Jahre lang. Aber da versuchen wir uns oft zu treffen, also da spielen wir schon solide, würde ich sagen. Ich bin aber in der Familie wirklich wohl der am meisten spielt.
Okay. Kannst du dich an dein allererstes Lieblingsspiel erinnern?
Weil ich mich erinnern kann, mein allererstes Lieblingsspiel selber aktiv, würde ich sagen, war Catan. Siedler von Catan.
Ein Klassiker.
Aber wenn ich ganz zurückdenken würde, mein erstes Spiel war erschreckenderweise doch Mensch ärgere dich nicht mit meinem Großvater, weil ich mich da gut daran erinnern kann, weil ich immer, wenn ich bei meinem Großvater war, haben wir immer Mensch ärgere dich nicht gespielt. Und das war für mich immer eine besondere Erfahrung als kleines Kind. Aber aktiv selber gerne gespielt, so den, das möchte ich jetzt, war Siedler von Catan. Und das gebe ich euch zu, ist Mainstream heutzutage. Damals, als ich allerdings so jung war, dass ich das wollte, war es noch nicht Mainstream. Da war es noch ganz neu.
Genau, als Catan rauskam, war ich 10, 95. Und das war, also ich habe Catan relativ spät, ich habe glaube ich erst 2-3 Jahre später, ich war ein bisschen late to the party, weil bei uns in der Familie wurde nicht so oft gespielt, könnte man fast gar nicht meinen. Aber also ich habe diese Faszination ist ja heute noch da. Und das, was Klaus Teuber damals geschaffen hat, hat ja auch wirklich Welten hat er ja geschaffen. Er hat ja ganz neue Leute an den Spieltisch geholt.
Absolut.
So, also das muss man ihm wirklich lassen. Das ist ein großes Werk, was der gute Mann gemacht hat, getan hat.
Ja, für mich war es damals, also ich war immer ein großer Fan von Aufbauspielen, auch später am Computer, so wie Anno 1602 oder sowas. Und Siedler ist ja genau das als Brettspiel. Und ich fand, wir hatten es damals ganz früh schon als Prototyp über die Spielbox natürlich logischerweise. Und deswegen hatten wir es sehr früh schon im Schrank stehen und gespielt.
Ah, okay.
Und ich war damals so geil auf dieses Spiel, das war so toll. Dieses Aufbauen, seine Siedlungen ausbauen, ein bisschen vorausplanen, das war genau mein Ding. Ich finde es schön, dass es heute viele solche Spiele gibt.
Ja, und ich spiele es heute noch gerne, am liebsten in der Holzversion. Wie ist das bei dir?
Die haben wir auch noch, die Original-Holzversion, ja, genau. Wir haben sogar noch alle Teile, glücklicherweise.
Gut, das sind dann quasi auch Wertanlagen mittlerweile.
Das ist wohl so. Wie kam es denn dazu, dass ihr von dem Magazin Spielbox-Spiel doch zur Messe gekommen seid, Spiel doch?
Das ist auch eine sehr interessante Geschichte mit der Messe. Und zwar haben wir uns lange darüber nachgedacht, wir haben die Spiel doch neu rausgebracht damals, als Zeitschrift für, ja, als eine Art Spielbox-Light, die man halt im Kiosk auch verkaufen kann und die auch Leute ansprechen sollte, die nicht viel Spieler sind. Mit leichteren Texten, leichteren Rezensionen, nicht unbedingt immer das Neueste vom Neuen, aber halt ein schöner Überblick und ein bisschen quirliger, ein bisschen einfacher. Aber wir hatten Startschwierigkeiten mit dem Heft. Wir haben uns überlegt halt lange, wie können wir die pushen? Und dann kamen wir halt eben bei einem von diesen Sonntagsessen, ich glaube es zumindest war eins von diesen Sonntagsessen, von denen ich bereits erzählt habe, darauf, warum können wir nicht irgendwie das machen wie so eine Art Spielefest oder sowas. Das nennen wir dann einfach Spiel doch. Und daraus ist eben eine eigene Messe entstanden. Warum? Weil mein Vater schon früher Messen gemacht hat. Nannte sich damals, glaube ich, World of Trophies. Es waren so Pokalmessen, Medaillenmessen, solche Sachen, die man halt, die es heute gar nicht mehr in Deutschland gibt. Das ist leider schon ein Wirtschaftszweig, der untergegangen ist in den letzten Jahren durch die Importe aus China. Aber damals hat das funktioniert und da hat er eben Erfahrung gesammelt, wie man eben solche Messen macht, so kleinere Messen. Dann sind wir halt über eine interessante Location in Duisburg damals, das war in der Industriehalle von dem alten Thyssen-Gelände, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, jedenfalls war es eine alte Industrie- und Werkshalle und im Landschaftspark in Duisburg. Und da haben wir diese interessante Location gekriegt, relativ günstig. Und da haben wir gedacht, machen wir die eben da so eine kleine Mini-Messe. Wir holen uns ein paar Aussteller dazu, sorgen vor allem für eine große Spielefläche, wo die Leute frei spielen können und Spiele ausleihen können und pushen halt damit die Spiele durch. Dass daraus mal eine eigene, richtig interessante, auch gewinnbringende Messe werden würde, hätten wir so nicht vermutet. Wir waren eigentlich damals froh, dass es sich kostendeckend machen lässt und dabei sollte es eigentlich bleiben, mehr oder weniger, mit minimalem Optimismus. Und jetzt ist es nach dem Umzug nach Dortmund, da sind wir am Wachsen, also auf unserem kleinen Niveau natürlich. Ich möchte uns auf keinen Fall jetzt mit Essen oder sowas vergleichen, aber auf unserem kleinen Niveau sind wir auf großem Wachstumskurs und großer Beliebtheit in Dortmund. Und das ist toll, also wirklich toll. Wenn man denkt, wie es angefangen hat, das ist wirklich toll.
Und der Erfolg gibt euch ja auch wirklich recht. Die BesucherInnenzahlen, die steigen ja von Jahr zu Jahr. Und wenn man sich so in der Szene umhört, verbindet man immer ein gemütliches Gefühl mit der Spielbox. Es ist gemütlich, es ist atmosphärisch total ruhig. Das sind so die Rückmeldungen, die wir so bekommen haben. Wir haben uns im Vorfeld mal ein bisschen umgehört. Ich bin dieses Jahr das erste Mal da. Ich bin super gespannt.
Ich war schon da.
Du warst ja schon da.
Ich war schon zweimal da. Und ich kann das eigentlich nur bestätigen, dass es wirklich, also wenn man, klar lässt es sich nicht mit Essen vergleichen, aber wenn man diesen Vergleich zieht, habe ich das sehr genossen, eben diese ruhige Atmosphäre und eben gerade diese Spielausleihe, dass man wirklich sagen kann, okay, das und das interessiert mich, das leihe ich mir aus und ich kann mich da erstmal selber reintüfteln. Wenn ich aber Hilfe brauche, habe ich Ansprechpartner, die ich ansprechen kann, die mir dann helfen beim Regelverständnis oder bei Fragen, die unklar sind oder so. Also das war wirklich super und gerade auch mit Kindern, also wir fahren dieses Jahr auch das erste Mal mit unserer Dreijährigen, weil ich gesagt habe, das ist wirklich was für die ganze Familie, weil die Gänge sind schön breit, kommt man auch mit dem Buggy mal durch und man kann die da auch mal rumflitzen lassen, ohne dass gleich was umfällt oder ohne dass man da von Gang zu Gang geschoben wird. Also ich fahre lieber nach Dortmund als nach Essen tatsächlich, so muss ich wirklich sagen.
Ja, das war auch der Hintergrundgedanke mit dem Familienfokus, dass wir die Messe eben so gestalten wollten, dass sich Familien und nicht viel Spieler auch wohlfühlen. Deswegen ja auch die breiten Gänge ist ein guter Punkt mit den breiten Gängen und mit dem System, wir haben eine umfangreiche Planung, wie wir es machen, dass die Leute mit den Spieleflächen kommen, ohne dass irgendwie Gänge verstopft werden. Und die Spieleausleihe ist eben einer unserer wichtigsten, überhaupt der wichtigste Punkt, dass die Leute eben einfach frei spielen können, ohne jetzt auf einen Platz an den Ständen warten zu müssen oder sich auf ein bestimmtes Spiel fokussieren zu müssen. Sie können alle Spiele, die es an den Ständen gibt, glaube ich, also zumindest der überwiegenden Teil, auch dort ausleihen als Spieleausleihe, um es mal anzutesten. Das war uns sehr wichtig. Diese Mischung aus den Ständen von den Ausstellern, wo die Leute, wie das gewohnt sind, wie man es essen kennt, und eben entspannteren Spielen, wie man es beispielsweise von der Münchner Spielwiesen kannte. Und diese Kombi, haben wir uns eben gedacht, die fehlte ein bisschen und die wollten wir halt eben auf die Weise bringen. Und das funktioniert super. Du sagst, die Leute kommt bei den Leuten gut an, hören wir auch von allen immer wieder. Wir hören fast immer nur positives Feedback. Und das ist auch wirklich schön.
Es kommt ja sogar so gut an, dass ihr zwei Formate habt, ne? Also einmal in Dortmund und einmal am Bodensee, oder?
Korrekt, ja. Bodensee unten in Süddeutschland, wo wir gebeten wurden, quasi eine Messe zu machen. Ursprünglich ist es, wir sollten sogar in der Schweiz eine Messe machen. Da kamen Schweizer auf uns zu und wollten das. Aber als Deutscher in der Schweiz eine Messe machen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das kann man völlig vergessen. Es sei denn, man hat ein paar Millionen übrig, die man in den Sand stecken möchte. Ja,
Geld spielt keine Rolle, wir haben keins, genau.
Ja, genau. Also es geht einfach wirklich nicht. Das ist unmöglich wegen der verschiedenen Gesetze und so weiter. Aber wir haben uns eben für den Bodensee entschieden. Dreiländereck, also Österreich, Schweiz, Süddeutschland. Das hat super funktioniert. Die Gegend da ist wunderschön. Die Messe dort ist wunderschön, also ganz neu toll. Und die waren auch sind auch heute noch sehr entgegenkommend. Und da ein bisschen anderes Konzept, ist es kleiner, noch familiärer und noch mehr Fokus eben auf Gelegenheitsspieler, die vor allem aus der Schweiz kommen. Wobei das falsches Beispiel ist, denn aus der Schweiz kommen vor allem auch all die Ludothekenbesucher. Und die Ludotheken in der Schweiz machen alle ihren Jahresurlaub mittlerweile, ihre Betriebsausflüge und Jahresurlaube und ihre gemeinsamen Touren bei uns auf der Messe, haben sie uns letztes Jahr alle gesagt. Also es fing letztes Jahr an, jetzt ist es quasi feste Institution für die. Die kommen mit Sicherheit.
Ja, aber das ist ein sehr großes Kompliment, finde ich, für die Messe.
Ist es. Da haben wir auch extremes gutes Feedback. Also am Anfang, im ersten Jahr war es so, die kamen ja in ganzen Schweizer den Bodensee rüber. Für dieses Jahr Peanuts, die geben hier Geld aus wie sonst was. Die sagen sich, ja, Annie. Die kommen auch mit Unmengen Spielen beladen aus der Messe dann raus, wenn sie fertig sind, weil die kaufen sich da mal eben mal so 20 Spiele, warum nicht? Und die waren super begeistert. Im ersten Jahr hatten sie Schwierigkeiten, was machen wir hier eigentlich, was tun wir hier? Mhm. Weil die nicht wussten, dass man sich einfach hinsetzen kann, um zu spielen. Das haben wir denen dann erklärt. Das fanden die dann so toll. Und jedes Jahr kommen mehr Schweizer und sind super glücklich und sagen immer, das ist super bei euch, einfach super.
Also ich höre daraus, Ludotheken-Wellness am Bodensee ist ein Geschäftsmodell, ja?
Interessanterweise, die Schweizer haben anscheinend sehr, sehr viele Ludotheken, also in ihrem Raum da auf. Und die haben ja keine eigene Spielemesse, das heißt, es läuft alles über die Ludotheken, die Spielszene bei denen. Also die haben auf jeden Fall alle am Bodensee, also definitiv.
Ach, verrückt, ne? Dass das doch national so unterschiedlich ist.
Ja, wirklich.
Aber ansonsten ist die Messe vor allem, sage ich noch, familiärer. Wir haben auch in dem großen Foyer vor unserer Halle am Bodensee sind vor allem so Großspiele aufgebaut. Auch ein Großpuzzle von Ravensburger immer. Das macht immer riesen Spaß. Ist so, aber ich weiß nicht, wie viele Teile, aber sehr viele Teile. Da können dann alle mitarbeiten an dem Puzzle. Und da gibt es natürlich auch so Brio-Großspiel, Holzspielzeug sind aufgebaut in speziellen Spieleflächen, damit eben auch gerade Familien mit Kindern auch was anderes machen können, wenn es mal mit Brettspielen jetzt mal Pause sein soll. Die Kinder brauchen ein bisschen mehr Action. Dann haben wir auch das zu bieten da. Das war eben wichtig, eben weil der familiäre und Tourismusfokus da am Bodensee größer ist.
Finde ich aber auch geschickt, weil die Aufmerksamkeitsspanne von gerade jüngeren Kindern ist ja auch nicht riesig groß. So, da ist dann mit 20 Minuten, eine halbe Stunde, je nachdem, wie fit und wach das Kind ist, ja, erstmal der Ofen aus.
Welche Tageszeit?
Tageszeit?
Wie der genau. Hungerstatus so ist.
Ja, genau. Es hängt von mehreren Faktoren ab, höre ich gerade aus der Regie. Das stimmt. Ja, und das ist total clever, dann zu sagen, alles klar, wir brauchen noch was anderes. Für die Reize ja auch, ne? Das ist dann nochmal ein cleverer Schachzug. Oh, das ist nur ganz im Spielgenre, verrückt. Ja. Habt ihr denn vor, die Spiel doch so zu belassen mit all dem, was es ist? Also es gibt ja auch schon einige Neuheiten, also einige Verlage bieten ja auch Neuheiten auf der Spiel doch an. Die Spieleausleihe habt ihr da, wird es noch irgendwie andere Sachen geben, wo ihr sagt, ja, das haben nur wir oder das haben wir geplant?
Wir haben noch nicht ganz alle Planungen abgeschlossen. Mhm. Also mit den Neuheiten, das haben wir jetzt, das kommt immer stärker, das jetzt auch bald vor allem in Dortmund, dass hier die Frühjahrsneuheiten hier präsentiert werden. Manche Firmen, also mehrere Verlage haben jetzt auch schon uns kommuniziert, dass sie explizit ihre Neuheiten-Veröffentlichung auf die Spiel doch jetzt ausrichten, was schon toll ist. Also es ist ja, wow, Das ist quasi das Äquivalent zu, in kleinem Maße das Äquivalent zu Essen, wo ja auch die Verlage alle ihre Neuheiten für Essen aufheben im Herbst. Oder natürlich in viel größeren Ausmaß, aber bei uns haben wir jetzt die Frühjahrsneuheiten. Das ist jetzt schon quasi ein fester Kalendertag für die Verlage, finde ich toll. Und bei uns explizit Neuheiten, Neuerungen auf der Spiel, doch ist jetzt etwas kompliziert. Wir arbeiten derzeit daran an der zweiten Halle in Dortmund. Das ist unser großes nächstes Thema, weil wir sind jetzt so voll dieses Jahr. Es geht nicht mehr. Wir haben eine lange, lange Warteliste. Das hatten wir letztes Jahr so noch nicht. Und der Platz ist bis zum letzten Quadratmeter voll. Mehr geht einfach nicht. Und wir wollen die Spielfläche nicht kleiner machen. Dann wollen wir sie größer machen. Deswegen ist die zweite Halle fast unvermeidbar. Nicht dieses Jahr, logischerweise. Der ist ja schon alles abgeschlossen. Aber nächstes Jahr. Ich habe das auch schon davor die Jahre immer wieder erzählt. Es ist auf dem Gespräch. Aber jetzt ist es unvermeidbar. Zu 99%. Wenn wir die Verhandlungen mit der Messe entsprechend abschließen können. Weil es ist ja auch immer so eine Geldfrage. Wenn wir die Halle nutzen, müssen wir sie komplett bezahlen. Es lässt sich nicht anders machen. Weil Strom, Heizung und so weiter, das ist einfach drin. Das sind feste Fixkosten, die muss man bringen.
Ja.
Aber wenn die Warteliste so bleibt, wie sie jetzt ist und nächstes Jahr sich wieder so einstellt, dann ist die nächste zweite Halle sicher. Man muss halt da nur lange überleben. Wen setzt man in die zweite Halle? Wen lässt man in die erste Halle? Wie macht man den Aufbau? Da wird es wieder noch komplizierter. Luxusprobleme und sowas.
Ja gut, aber wir haben gerade schon von geistiger Flexibilität gesprochen. Da schafft ihr was. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Ja.
Ja, es gibt halt wieder lange nach dem Sonntagsessen
Gespräche. Genau. Ach, schön.
Aber jetzt, wo wir so darüber reden, ich freue mich so dermaßen auf April. Ne? Es ist der Wahnsinn, wirklich. Also ich bin ja einen Tag mit meiner Familie da und einen Tag darf ich alleine. Nein, komme ich nochmal alleine. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, wirklich.
Spiel des Jahres ist ja auch immer wieder Thema. Hast du da einen Favoriten für dich, wo du sagst, ja, das habe ich vor kurzem gespielt? Also du sagst dann, das ist ja eher so die kleineren Spiele, die du spielst, oder eben richtige Brecher wie Frosthaven aktuell, wobei das ja auch so Familienkategorie ist oder so ähnlich, habe ich mir sagen lassen, für sehr ambitionierte Familien offensichtlich.
Nach dem Sonntagsessen,
richtig. Hast du da schon so einen Favoriten, wo du sagst, ja, das habe ich gespielt und das hat echt Potenzial?
Ja, habe ich. Ich weiß allerdings nicht, ob ich das sagen darf. Denn ich habe ja, das stimmt eigentlich so nicht. Ich denke, ich darf schon sagen. Also mein persönlicher Favorit, ganz persönlich, wäre dann Bossfighter. Mhm. Denn ich finde die Art und Weise, wie sie die App integriert haben in das Spiel, das gab es ja schon mal, solches Zeug gab es ja immer mal wieder mal, so Versuche, Elektronisches einzubringen in Spiele oder auch Apps in Spiele einzubringen. Aber es ist das erste Mal, dass ich so ein Spiel spiele. Gut, ich muss sagen, ich habe auch nicht so viele gespielt, aber von denen, die ich kenne, dass es wirklich gut funktioniert. Und das ist schon was wert. Und das macht es halt sehr einfach. Und gerade diese Abul, man ja solche Karten, Auslegespiele, wo man ein Deck hat und dann gegen irgendein Monster kämpft, normalerweise ja nicht Mainstream ist. Aber durch die App wird es eben einfach, so einfach und zugänglich, und dass es Potenzial dafür hat. Es ist nicht, die Hürde ist nicht so hoch.
Also vollkommen nachvollziehbar. Also ich habe schon in verschiedenen Gruppen gespielt. Ich habe es mit einer Gruppe jetzt bis zum, wie heißt denn der auch nochmal? Der Prinz, also beim vierten oder fünften Gegner sind wir jetzt. Und ich finde es immer faszinierend, wie du da, also wir sind noch mittendrin, statt nur dabei, wie du wirklich immer überlegen musst, wie besiegst du dieses Monster? Und erkennst du Muster? Und der eine die Idee. Und das kann man dann auch schon, also eine Runde habe ich auch mit meinem siebenjährigen Sohn gespielt. Und der hat irgendwann die Lösung gehabt, wo ich dachte, okay, aber Papa, das hat ihm noch gar nichts gemacht. Ich sage, ach, genau da, ja, guck. Also ja.
Ja, das Ausprobieren ist wirklich so cool, wenn man dann sagt, reagiert er darauf, wenn wir diese Karte spielen? Das testen wir doch jetzt mal. Bist du sicher, sollten wir das testen? Haben wir dafür noch genug Gamespunkte? Joch, das testen wir jetzt mal. Okay, er reagiert darauf. Verdammt.
Ja, genau das. So, Trial and Error at its best.
Ich habe es ja tatsächlich noch nicht gespielt, aber diese Rückmeldungen decken sich so mit den allgemeinen Rückmeldungen, die man zu diesem Spiel kommt. Also sollten wir unbedingt mal machen.
Es ist niedlich, sich von den Bossen beleidigen zu lassen während der Gefecht.
Und das sind echt krasse Beleidigungen teilweise, muss ich auch sagen. So, holla, na, ganz schön derbe, hoho.
Teilweise, ja.
Wirklich.
Ich finde das toll, das ist für die Stimmung fantastisch. Das heißt, wie gesagt, das ist diese App-Integration funktioniert da wirklich, wirklich hervorragend.
Genau.
Sorgt für Stimmung.
Es ist wirklich dieser schöne simulierte Trash-Talk am Tisch. Ich bin sowieso ein großer Freund von Trash-Talk. Und das ist nochmal eine sehr ambitionierte Inspiration. Dankeschön. Ach Gott, Inspiration. Dankeschön. Ja. Eine sehr ambitionierte. So, apropos ambitioniert. Ich würde das Thema Messe kurz, willst du noch kurz sagen, wann die Messe ist? Einmal Dortmund und einmal Bodensee, damit alle auch in noch größeren Scharen kommen können.
Ich spiele auch in Dortmund, ist vom 24. bis zum 26. April. In Dortmund natürlich, auf dem Gelände, in der Messe, ist eigentlich gar nicht zu verfehlen. Und unsere Spieldorf am Bodensee, die ist im Juni dieses Mal. Das ändert sich übrigens jedes Jahr. Also ich sehe das ja an ein bisschen anderen Tagen, je nachdem wie halt Ostern fällt und solche Sachen, ist halt immer nicht ganz so einfach. Wir haben übrigens eine neue Messe-Webseite, also jetzt ganz stolz seit ein paar Tagen.
Ah, okay.
Kann ich jedem empfehlen, drauf zu gucken. Ist jetzt viel schöner, viel übersichtlicher. Unsere alte war sehr altbacken. Bin ich echt glücklich, dass wir die ersetzen konnten.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich ganz anders. Ich war tatsächlich vorgestern, glaube ich, ja, habe ich einmal kurz geguckt. Und es ist cool. Ist gut geworden. Richtig gut.
Die Bodenseemesse findet statt vom 20. bis 21. Juni. Hatte ich jetzt komplett vergessen wegen der Website. Entschuldigung. Nein, wir sind wirklich stolz drauf. Also wir hatten echt lange Schwierigkeiten, eine vernünftige Webseite einzurichten, weil man lässt ja das, was einfach funktioniert, normalerweise dran, am Laufen. Und wenn man was umstellt, dann geht immer erst alles nicht. Die Leute stellen sich das immer so einfach vor, aber bei solchen Sachen, wenn man so viele Verlinkungen schon hat, wird es schwierig, vor allem mit unseren Neuheitenlisten und solchen Geschichten.
Ja, da ist auch ein System hinter. Und normalerweise sagst du ja, ne, never change a running system, aber manchmal macht das doch Sinn, das Ganze mal zu überholen. Das kenne ich gut. Ja, willst du sonst noch irgendwas zur Messe sagen? Fällt dir noch irgendwas ein, was wichtig wäre?
Kommt auf jeden Fall. So, alle, die kommen wollen, so Spiele sich interessieren sollen, unbedingt kommen. Das möchte ich sagen. Also wir freuen uns über alle Besucher. Noch haben wir, kommen wir mit der einen Halle platzmäßig klar. Also noch können Leute kommen. Voll aus ist jetzt explodiert nicht. Wir sind noch nicht am Limit. Also Leute, kommt, bestellt euch Karten vor. Das kommt ihr am schnellsten rein. Es ist eine super tolle Familie, super tolle Messe. Jeder kann was finden, was ihn interessiert. Wir haben einen riesen Auswahl an Verlagen da. Wie gesagt, in den Spielen der Spieleausleihe Unmengen Spiele. Auch Händler, Flohmärkte sind da, wie üblich bei uns. Wir haben immer schon Flohmärkte da. Wir haben den Ukraine-Flohmarkt auch wieder da, dessen Einnahmen alle an die Minenräumung in der Ukraine gehen. Mit denen arbeiten wir jetzt auch schon seit 3 Jahren lang gut und erfolgreich zusammen. Kann ich also nur jedem ans Herz legen, mal vorbeizuschauen. Findet man auch das ein oder andere Kleinod, ein schönes Wort, ein Kleinod.
Man sollte viel mehr alte Begriffe etablieren. Ja. Heide Witzka, Kapitän, habe ich letztens wieder gehört. Wo ich dachte, ja, genau.
Heide Witzka. Ja, das ist ein schönes Wort, ne?
Ach du meine Güte.
Also wie gesagt, da findet man Heide Witzka schöne Kleinod.
Ach, schön. Aber was ich vielleicht noch mal ganz kurz sagen möchte bei der Messe, man stellt sich das vielleicht, wenn man noch nie da war, auch ein bisschen chaotisch vor mit dieser Spieleausleihe, wenn man dann denkt, oh Gott, da liegen was weiß ich, wie viele 100 Spiele, und das funktioniert aber wirklich super. Die Leute, die dahinter stehen, die haben das super im Blick, es ist unkompliziert, man lässt einfach den Deckel von der Schachtel da und spielt los, und wenn man fertig hat, dann bringt man die Schachtel wieder zurück und dann kommt der Deckel da wieder drauf und das Spiel ist bereit für den nächsten. Das ist wirklich, wirklich super.
Ja, wir sind auch sehr stolz auf die Erklärer, die dabei sind und die wir dann organisieren. Das sind mehr oder weniger Profis. Also die kommen von Spieleclubs. Entweder sind die von denen, die Ausleihe sowieso machen. Mhm. Oder das sind von Meeplebox sind die. Also echte Profis. Oder wir haben zusätzlich sind noch welche von Spieleclubs immer meistens dabei. Das ist also von Messe wenn der Spieler am Bodensee und der Spieler in Dortmund ein bisschen unterschiedlich, weil man muss ja die Leute auch dahin bekommen, geografisch und so weiter. Deswegen meinte ich meistens, weil das sich immer ein bisschen wechselt, je nachdem, wen wir halt da vor Ort gerade haben. Aber es sind immer also viel Spielerprofis, die das gerne machen. Also die Leute sagen, alle sind begeistert von den Erklärungen. Du hast es ja selber gesagt.
Ja, also super. Also ich war jetzt, als ich in Dortmund war, das waren überwiegend Leute von Meeplebox. Aber es hat super funktioniert. Also ich kann nichts Negatives sagen, tatsächlich.
Ja, in Dortmund haben sie noch mehr Leute von Meeplebox dabei, weil sie halt geografisch mehr Leute da haben. Im Süden, im Bodensee, müssen wir auch ein bisschen mehr auf Spieleclub-Leute zurückgreifen, um die Betreuung voll zu bekommen. Das habe ich gemeint. Man muss halt ein bisschen flexibel sein, aber da haben wir auch wieder der Gehirnschmalz am Arbeiten. Wie machen wir das? Wie kriegen wir das hin? Wie halten wir das Niveau? Wie sorgen wir dafür, dass immer genug Erklärer da sind? Und das wollen wir auch halten, auf jeden Fall. Heidewitzka.
Und ein weiterer Beweis, dass geistige Flexibilität einmal mehr auch zu Kreativität führen kann. Ja, Annika und ich werden auch da sein, in Dortmund auf jeden Fall. Olli leider nicht. Zumindest nicht in Dortmund. Wer Annika und mich mal selber persönlich kennenlernen will, auch Jan und seine Familie persönlich kennenlernen will, der möge nach Dortmund kommen im April. Ja, jetzt habt ihr ja nicht nur die Messe, ihr habt ja auch einen Verlag, habe ich mir sagen lassen. Das ist nach wie vor so. Gelegentlich mal, genau. Im Nebengewerbe oder so.
Tatsächlich fast schon, wenn das so weitergeht mit dem Messewachstum, sind wir irgendwann nebengewerblich.
Okay. Ja. Okay, also so erfolgreich. Gut, das ist total schön zu hören.
Finden wir auch. Also war nie so geplant, jetzt ist es so. Also, aber das sind wir ja nicht die Ersten. Das war ja beim Merz Verlag, der die Viel Essen gemacht hat, war es ja ähnlich in der Entwicklung. Wir haben ja auch als Verlag für Zeitschriften angefangen und Magazine und sind dann über die Spiel Essen unerwartet eine Messeveranstalter geworden.
Und heute die weltgrößte Messe in ganz, also ne, die weltgrößte Messe in ganz Deutschland, genau.
Ja. So viel Ambition haben wir nicht, das muss ich dazu fügen. So viel Ambition haben wir nicht.
Ja, aber manchmal sind die verschlungenen Wege auch die, ja, vielleicht die schöneren, die einen an unverhoffte Ziele bringen, möchte ich mal sagen. So, ne? Das ist so.
Und ich lerne heute, der Zufall ist euer Freund. Also immer wieder. Das ist total schön.
Ja, das ist richtig. Wir werden ja, aber witzigerweise, wir wären ja auch vielleicht gar nicht aus Duisburg weg, aus dieser kleinen Halle und wären dann so klein geblieben, weil die war wirklich schön. Aber wir wurden ja zwangsweise quasi ausquartiert, weil die Halle für Flüchtlinge requiriert wurde, für Ukraine-Flüchtlinge. Ja, okay. Über Nacht. Wir wurden noch gar nicht informiert. Im Gegenteil, das sage ich jetzt, weil wir sind heute noch ein bisschen sauer. Die Stadt Duisburg, der die Halle gehört, hat das einfach entschieden und der direkte Hallenbetreiber, die waren anscheinend nicht richtig informiert oder zu ängstlich oder zu, keine Ahnung, zu vorsichtig und haben uns auch nicht informiert. Wir haben es aus der Zeitung über Bekannte erfahren, dass die Halle gar nicht für uns zur Verfügung steht. Und erst auf Nachfrage dann erfahren, ein paar Wochen bevor die Messe losgehen sollte oder 2-3 Monate davor, übrigens, die Halle ist nicht für euch verfügbar.
Das ist aber ungünstig.
Und da mussten wir eben sehr spontan eine andere Halle suchen für die Veranstaltung. Und dann sind wir eben über glücklichen Zufall bei Dortmund gelandet, die dann sehr entgegenkommen war.
Da sind wir wieder bei der geistigen Flexibilität gepaart mit dem Zufall.
Richtig.
Ich würde sagen, das war der blanke Horror für ein paar Tage.
Ja, das glaube ich sofort.
Hui. Weil da spielen ja auch dann wirklich Gelder eine Rolle. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie, dass man ein Theaterstück aufführt für die Grundschule Zimperlein, sondern es ist ja schon eine größere Veranstaltung. Ja,
und auch Vertragspartner, also Verlässlichkeiten einfach auch, ne?
Es war sogar noch schlimmer, weil ja davor das Jahr Corona war. Das heißt, eine Messe war schon ausgefallen. Es war ja quasi eine Verschiebung. Das heißt, da war ja wegen Corona höhere Gewalt, konnten wir sagen, Verträge um ein Jahr verlängern, ja. Aber einige Kosten waren halt schon bezahlt. Das heißt, wir waren schon quasi im Rückstand. Und dann hätte die Messe, weil die Halle weg und die Messe wäre vielleicht, war wieder in der Schwebe. Wenn die ausgefallen wäre, wären wir am Ende gewesen. Zumindest nah dran am Ende. Weil man steckt ja als Familienunternehmen selber drin.
Klar.
Wir haben ja keine Investoren oder irgend sowas. Oder Kredite dafür. Nein, wir stecken da selber drin mit allem, was wir haben. Und das war damals ein echtes, ich möchte gar nicht mehr dran denken. Ich möchte überhaupt nicht mehr dran denken eigentlich. Das war ein Schock. Aber es ist ja dann sehr gut gegangen mit Dortmund. Die waren dann, wie gesagt, entgegenkommen. Und wir konnten uns gut aufstellen. Ja, und das ist ja viel Wachstumspotenzial. Eigentlich Glück im Unglück. Glück im
Unglück. Genau, das Gute am Schlechten. Und ihr seid jetzt in Dortmund angekommen, um zu bleiben. Und das ist doch auch was Feines. Also das ist doch wirklich, ich will nicht sagen, dann haben sich die Strapazen gelohnt, weil nein, das will keiner haben und das will auch keiner nachfühlen. Da will ich gar nicht hin. Aber am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut war, war es noch nicht das Ende. Jetzt habe ich aber auch genug Phrasen geworfen. Genau, aber es ist viel Wahres daran.
Ja, ist so.
Tja, eine Witzke.
Können wir uns, wenn wir uns in Dortmund begrüßen, auch sagen, Heidewitzka, ja, da.
Ja, genau, das ist unser Erkennungszeichen.
Genau.
Finde ich cool. Unbedingt.
Magst du ein bisschen was über den Verlag an sich erzählen? Also wie ist das damals angefangen?
Ursprünglich, das ist lang her, hat mein Großvater den gegründet und hat gar nicht mit Brettspielen und sowas angefangen oder Spielwaren, sondern mit eben so Geschenkartikeln, wie die Messe, die mein Vater gemacht hat in dem Bereich. Christbaumschmuck, solches Zeug. Osterdekorationen. Da gab es verschiedene Zeitschriften in dem Bereich. Das war unser Anfang und mein Vater ist da auch mit reingekommen, auch über Umwege, das war auch nicht geplant. Und später wurde dann erst kamen die Spielmittel dazu. Damals war es noch eine hochwissenschaftliche Zeitschrift, die wir dann eben quasi entschlackt haben und zu dem gemacht haben, was sie heute ist, eben diesem schönen, gut geschriebenen Katalog für Spielwaren. Mhm. Und die Spielbox kam auch über Umwege bloß dazu, war dann aber recht schnell unser bestes Objekt, unser bestes Pferd im Stall, wenn man das so nennen will. Und hat sich ja dann seit den 80ern gut entwickelt und mehrere Chefredakteurwechsel überstanden, immer gut überstanden, hoffe ich. Und ist das, was es heute ist, wir sagen immer, das Flaggschiff in der Brettspielbranche in Bezug auf Zeitschrift und Rezensionen. Ich meine, es gibt auch online viele gute Rezensionen, gibt es ganz bestimmt, aber in der Spielbox haben wir halt wirklich, da schreiben halt wirklich die Fachleute der Fachleute. Also die meisten Autoren sind ja auch Mitglied in der Jury Spiel des Jahres. Ja. Das ist halt eine ganz andere Qualitätsnummer. Und näher dran an der Spiele, am Inside-Wissen der Spieleszene kann man kaum sein. Und wir sind auch sehr stolz. Wir gehen auch noch mehr Fokus drauf auf die Artikel in der Spielbox.
Ja.
So hält sich unser Verlag. Die Spielbox kam dann irgendwann dazu. Die englische Version der Spielbox kam dann irgendwann dazu. die Geschenkartikel-Sachen haben wir dann irgendwann abgestoßen, nach und nach, als ich kann es euch noch nicht klar damit. Ich habe auch mal ein paar Artikel dafür geschrieben. Das war bizarr, wie man über die neuesten Farben der Saison bezüglich Pokal oder Geschenkmatten, Vorhängen einen Artikel schreiben kann. Das waren noch merkwürdige Zeiten damals. Das waren herausfordernde Artikel, die man da schreiben musste, kann ich sagen, über die neuen lachsfarbenen Lampenschirme oder sowas.
Erzähl mir mehr. Ich klebe an deinen Lippen. Das ist
ja, so muss ich jetzt nicht weiter ausführen, aber es war jedenfalls heiße Zeiten, die wir hinter uns gelassen haben. Und jetzt sind wir eben voll im Spielwaren- und Brettspielbereich und da sind wir auch sehr zufrieden mit. Und da bleiben wir auch. Und dann halt jetzt die Messe, die immer mehr wächst. Mal schauen, was draus wird. Ob wir dann in Zukunft eben Zeitschriften nur noch als Anhängsel machen, wird sich zeigen.
Welcher Zufall dann wieder dazwischen kommt, ne?
Genau. Ja.
Ich kann es aber sagen, also die Spielbox ist auf unserer Prioritätenliste ganz weit oben. Was auch passiert, die wollen wir eigentlich erhalten. Was auch an Entwicklungen sonst mit anderen Zeitschriften geschieht, die Spielbox wollen wir erhalten. Die ist auch von allen diejenigen, wo wir auch finanziell am wenigsten irgendwie in irgendeiner Weise Sorgen haben. Also die läuft fantastisch. Dank der vielen Spieler, die ja alle die Spielbox lesen und abonnieren, finanziert sich auch durch die Abonnements, was wirklich toll ist. Hat man ja auch nicht mehr so oft.
Nee, tatsächlich nicht. Wie ist das denn, also würdest du sagen, so Verhältnis Abonnements, Print und E-Paper? Ist das, also hat sich das geändert oder ist das eher noch so, also wir haben da gerade schon mal im Vorfeld drüber gesprochen, dass wir eigentlich eher so die Fraktion sind, die gerne das Papiermedium in der Hand haben und nicht die ganze Zeit vorm Bildschirm kleben möchten beim Lesen.
Ja, ich verstehe das. Ich sehe es genauso. Ich habe auch gern, ich sag's mal ganz, wie es ist, ich habe gerne Zeitschrift, die ich auf der Toilette lesen kann, ja, ohne ein iPad oder sowas zu halten. Das war immer mein persönlicher Anreiz. Eine Zeitschrift muss so gut sein, dass du sie auf der Toilette lesen kannst. Das finden wir auch natürlich, dass wir das so erhalten möchten. Das Problem ist, also Problem stimmt nicht, aber es stimmt, die E-Paper-Geschichte, das nimmt zu. Wir haben mehr E-Paper-Leser als früher und das ist auch immer noch am Wachsen. Mhm. Während das Papierlesen, das ist immer ungefähr auf dem gleichen Niveau. Wenn ältere Leser davon sterben, kriegen wir wieder neue nach. Aber das hält sich ungefähr auf einem Niveau seit Jahren. Während der E-Paper-Bereich und derjenigen, die über Readly oder sowas die Zeitschrift lesen. Also Readly sagt euch was bestimmt, oder?
Mir ist nichts, nein.
Ist das nicht diese App mit diesen Zeitschriften, also wo du so alles...
Genau, da kann man man abonniert quasi die App und kann dann alle Zeitschriften, die drin sind, lesen, genau. Das ist groß am Wachsen, das wissen wir, über die Zahlen. Und E-Paper eben. Mal gucken, wie sich das entwickelt, aber die gedruckte Zeitschrift bleibt auf jeden Fall erhalten, vorausgesetzt, es gibt einen Drucker in Deutschland, der es noch macht. Es ist nämlich so, dass das Druckergewerbe ja auch unter Druck steht.
Was für ein Wortspiel.
Und weltweit Papiermangel, immer höhere Kosten, das explodiert alles. Aber wir kriegen es noch hin. Wir müssen mal schauen, wie es, ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, wie es in 20 Jahren aussieht. Das ist ein merkwürdiges Geschäft mittlerweile und die Tendenz der Entwicklung im Druckbereich und so weiter ist merkwürdig. Aber wenn wir es irgendwie hinkriegen, wollen wir es erhalten.
Was macht es so merkwürdig?
Ich weiß es nicht. Ich bin kein Fachmann für Wirtschaft, für globale Wirtschaftsentwicklung. Ich kann nur sagen, dass die Entwicklung so ist, dass bei Druckerzeugnissen alles teurer wird. Quasi jedes Jahr. Und vor allem auch was besonders problematisch ist, ist Post.
Ja. Yeah.
Versand und Post. Das wird jedes Jahr teurer. Das kann auch jeder bestätigen, der irgendwie was mit Großsendungen mal zu tun hat. Das ist absurd, wie in den letzten Jahren die Gebühren gestiegen sind. Und wir sind da ja abhängig vom Postversand mit der Spielbox für die gedruckte Version. Und da haben wir wirklich, also das spüren wir. Nicht dramatisch, aber wir spüren es und es ist nicht schön. Und da kann man nicht absehen, denn die Entwicklung so weitergeht, wie sie jetzt abgeht, steil nach oben, ist nicht schön. Aber wir versuchen es hinzukriegen.
Das ist nachvollziehbar. Also es ist ja ganz momentan ganz, ganz viel im Wandel. Es übernimmt ja auch immer mehr dieses böse Wort KI, künstliche Intelligenz. Streng genommen sind es zwei Wörter. Inwieweit ist es denn so, dass die künstliche Intelligenz deinen Arbeitsalltag beeinflusst?
Also persönlich gar nicht mal so wenig. Ich nutze es zum Beispiel für Übersetzungen. Ich übersetze selbst, gucke danach, habe ich irgendwo Fehler gemacht. Das funktioniert mit den fortschrittlichen Programmen ziemlich gut. Komplette Übersetzung würde ich jetzt nicht machen, das widerspricht der Qualität. Es sei denn, wenn ich E-Mails übersetze oder sowas. Also nur für meinen persönlichen Gebrauch. Da nutze ich das meistens gerne, weil es einfach schneller geht. Bei Sprachen, die ich jetzt nicht so kenne. Bei Englisch brauche ich es nicht unbedingt. Es ist auch immer gut, Fehler zu korrigieren oder sowas, ist es schön, finde ich persönlich. Auch um sich andere Denkansätze mal zu gucken, bei der Recherche oder sowas, nutze ich es immer öfter, stimmt. Man kann sich nicht immer darauf verlassen, hundertprozentig, sollte man auch nicht. Aber es ist nützlich für alternative Perspektiven. Im Verlag selbst nutzen wir es bisher eigentlich so gut wie gar nicht, offiziell. Außer in der App, aber auch nur unsere Spielbox-App, die wir seit einem Jahr haben, die nutzt es aber nur um den Bildschirm besser einzustellen. Also wenn man es irgendwie anders dreht am Handy oder so weiter, dass immer die Seite optimal aussieht. Also in dem Bereich, erst das funktioniert, glaube ich. Also zumindest wurde ich so informiert, dass das mit KI funktioniert. Aber das hat mit den Texten aber nichts zu tun. Also, oder mit den Bildern. Also es geht wirklich nur, damit das richtig formatiert ist, immer für den Leser. Ist jetzt also nicht so dramatisch, denke ich. Aber es funktioniert recht gut bei solchen Sachen. Also tolle Geschichte, bin gespannt, was man noch so alles mitmachen kann.
Wir hatten ja mal ein Interview mit einem Illustrator und der lebt natürlich von unseren Illustrationen und viele KI-Geschichten, also es war so die Quintessenz, klauen sich ja einfach was zurecht und das ist dann natürlich schwierig für ihn als Illustrator zu sagen, ja, alles klar, finde ich cool, dass die Technik meinen Job klaut. Also es ist jetzt sehr überspitzt und auch sehr runtergebrochen, hört er gerne nochmal rein sonst. Aber letztlich ist es so, dass viele Menschen, wir hatten es heute noch vor, also jeder Schützenverein, jeder Reiterverein, jede Veranstaltung, es wird alles mit KI irgendwie generiert und die Leute kommen immer weniger auf die IllustratorInnen zu beispielsweise, aber da seid ihr gar nicht von berührt. Also es ist nicht so, dass die KI euch irgendwas abnimmt, sondern im Gegenteil, ihr nutzt es als Werkzeug, so habe ich es richtig verstanden.
Also ich persönlich, es ist so, wir haben tatsächlich immer wieder Gespräche darüber, was ist, wenn die KI die Spielbox-Texte klaut.
Ja.
Deswegen achten wir auch sehr darauf, dass von der Spielbox keine ganzen Rezensionen oder Texte online gestellt werden, sondern immer nur Ausschnitte, Teaser. Das ist okay, also bei anderen Blogs oder so weiter. Vor allem, also wenn ihr natürlich mal fragt. Aber das ist okay. Aber wir achten darauf, dass keine Texte außerhalb unserer eigenen PDFs, E-Paper, online gestellt werden. Damit eben die KI das nicht übernimmt und quasi dann für jeden das schnell so eben mal kostenlos verfügbar ist.
Ja.
Weil dann verlieren wir unser Alleinstellungsmerkmal bei der Spielbox. Das müssen wir angehen. Das machen wahrscheinlich alle anderen auch, die irgendwelche Druckerzeugnisse ausbringen. Das muss man einfach machen. Das ist ein kleiner Kampf. Von daher verstehe ich den Illustrator. Es ist ein Hin und Her zwischen dem Fortschritt quasi, Fortschritt und dem, was man kennt. Da muss man halt irgendwie einen Spagat finden. Aber ein ganz zurück gibt's nicht mehr. Da bin ich sicher. Da müssten schon alle KI-Zentren gleichzeitig explodieren, damit es aufhört.
Norddeutsche Panikattacke.
Oha, genau.
Oha?
Oha.
Ja, Oha ist eine norddeutsche Panikattacke, tatsächlich, ja. Wenn du vom Verlag sprichst, inwieweit seid ihr denn mit der Redaktionsarbeit? Ja, vertraut klingt so doof, ich komme noch mal rein. Wenn du von der Verlagsarbeit sprichst, inwieweit habt ihr denn Einfluss auf die redaktionelle Arbeit?
Tatsächlich fast 0%.
Okay.
Also zumindest im Bereich der Spielbox und der Spieldoc.
Ja.
Ich sage fast 0%. Also wir trennen das sehr streng. Wir in der Familie sind ja für Vertrieb, den ganzen Ablauf des Verlags und sowas, die Messen, das machen wir. Redaktion, Spielbox und Spieldoc ist aber davon abgekapselt. Die Chefredakteure sitzen auch gar nicht bei uns, sondern früher war das mal so, früher saßen die bei uns auch zusammen alle. Wir hatten diesen Mitarbeiterstab in den 80ern, 90ern mit festen Mitarbeitern. Heute haben wir die alle eher abgekapselt. Also unser Chefredakteur der Spielbox, die hocken alle irgendwo. Einer hockt in Frankfurt, einer hockt oben im Norddeutschland. Also es ist bunt verteilt und die Redaktion besteht ja aus Leuten, die das eher so in Nebenjobbasis machen. Also auf freier Autorenbasis. Und die kommunizieren alle miteinander, untereinander. Der Chefredakteur hat quasi der Aufsichtsratschef und die anderen hocken um ihn herum. Und die besprechen sich regelmäßig, wer macht welche Rezension und sowas. Aber wir als Familie haben darauf keinen Einfluss, wollen wir auch gar nicht. Wir halten das streng getrennt, damit jeder weiß, die Rezensionen sind nicht gekauft, Texte sind nicht gekauft. Wir haben keinen Einfluss darauf. Die entscheiden das ganz allein, was sie rezensieren und wie sie es rezensieren. Und klären es auch untereinander, ohne uns irgendwie zu informieren, also erst hinterher. Die einzige minimale Ausnahme ist bei der Titelseite, weil wir halt das, was in der Titelseite drauf ist, wird erwartet, ist auch irgendwas dazu im Heft.
Ja,
logischerweise.
Ja, klar.
Wäre merkwürdig, wenn nicht. Also ich habe das auch mal bei Zeitschriften gesehen, wo das nicht der Fall ist. Da ist man halt etwas arg verwirrt. Das macht man eigentlich nicht.
Das macht auch einfach keinen Sinn.
Macht gar keinen Sinn. Okay.
Es ergibt keinen Sinn, macht man lieber. Ne? Wir halten das dann so, dass wenn das Spiel, das auf der Titelseite ist, was eigentlich so gut noch nie ist, glaube ich, in der ganzen Geschichte der Spielbox vielleicht einmal vorgekommen. Ich weiß es nicht, kann es nicht rezensieren, also kann ich nicht sagen. Aber normalerweise, sollte es mal vorkommen, ist ein Spiel, das auf abgedruckt ist, nicht verfügbar ist noch nicht oder sowas. Als Testexemplar. Oder Gott bewahre, vielleicht wirklich nicht gut. Dann kann man immer noch ausweichen auf einen Text, der, was weiß ich, sich um die Firma dreht, um die Stehung des Spiels oder irgendwie einen anderen. Man kann das irgendwie ausgleichen. Aber das ist wirklich die einzige Möglichkeit, in Spielbox zu kommen, indem man dafür bezahlt, aber auch dann eben keine gekaufte Rezension oder sowas kriegt. Ansonsten keinerlei Einfluss. wir können dir nur sagen, wir können Anzeigen natürlich, die wir ranbringen, die können wir sagen, die kommen ins Heft, aber Rezensionen, das hat damit gar nichts zu tun, also mit dem Heft, mit Berichten. Das ist dann davon völlig unabhängig, das ist komplett getrennt.
Also Inhalt, Redaktion, alles, was drumherum ist, Verlag.
Genau.
Also sehr runtergebrochen, aber und das trennt ihr mit
ein. Ja, aber es trifft es, so, so ja. ist es. Ich war jetzt schon fast zu ausführlich, aber so ist es im Grunde.
Ich bin ein Freund von einfachen Lösungen. Das ist schon okay.
Ja, danke.
Habt ihr denn auch, also es gab ja jetzt gerade in diesem Monat dieses Thema mit Elizabeth Hargrave. Klar, hast du es mir bekommen. Kommuniziert ihr dann, wie ihr dann damit umgeht? Weil das hat ja auch was mit Lernkultur zu tun. Finde ich auch immer ganz wichtig, dass man da transparent ist. Ist da irgendwie was in Planung oder?
Also das hat uns natürlich auch stark getroffen.
Ja.
Es war, wir hatten damit direkt nichts zu tun, weil wir, ja wie gesagt, Redaktion und Team ist getrennt.
Genau, genau.
Und das ist eigentlich eine Geschichte der Chefredaktion, beziehungsweise auch der erweiterten Redaktion, die sich da, wie das jetzt diese Geschichte entwickelt hat. Kommt vor sowas. Ich persönlich nehme es eher gelassen, weil ich sage, ja, Fehler passieren.
Ja.
Mein Vater nimmt sich sehr zu Herzen. Wer sich alles sehr zu Herzen nimmt, der steckt halt sehr tief drin und möchte mit der Spielbox, gerade mit der Spielbox, absolute Perfektion abliefern. Das ist sein persönliches Ding. Er ist sowieso ein Perfektionist in der Familie. Und er sieht das auch so, dass er das so auch mit der Spielbox übertragen möchte. Darum ist wieder halt mit Familienbetrieb, alle stecken mit drin. Es belastet halt dann schon emotional. Ich persönlich sehe es nicht so massiv, weil Fehler halt passieren. Und man muss halt dann dazu stehen. Und ich denke, dass wir versuchen, das irgendwie zu klären, dass das und zu kommunizieren. Und im nächsten Spielbox ist auch schon fest eingeplant, dass es eine Richtigstellung geben wird. Ich weiß noch nicht genau, in welcher Form es ist, Redaktionsgeschichte. Ich habe da keine Ahnung, wie das ablaufen wird und wie die das genau machen. Aber es wird auf jeden Fall was passieren. Ich hoffe, dass alle wieder am Ende glücklich und zufrieden sind. Ich meine, es ist nicht schön, gerade weil die Spielbox halt so viel Renommee hat, wenn da mal ein schwerer Fehler drin ist, also ein schwerer Fehler in Anführungszeichen, dann hat es halt Konsequenzen bei den Vielspielern. Aber andererseits ist die Community auch so klein, dass es relativ schnell sich das Wort umgeht, wenn dann rauskommt, das war ein Fehler, dass es relativ einfach ist zu kommunizieren, das war nur ein Fehler, Leute, alles okay. Deswegen meine ich, das sollte sich eigentlich alles erklären lassen.
Ja, und das denke ich auch. Also es ist da, wo Menschen arbeiten, passieren auch Fehler. Ne? Und das darf auch so sein. Das ist meine persönliche Meinung. Wichtig ist halt nur der Umgang damit und die offene Kommunikation ist da ganz wichtig. Und
total wichtig. Und was macht man auch damit? Ne? Also nicht, dass es dabei stehen bleibt, sondern alles klar, wie gehen wir dann miteinander um? Wie sorgen wir dafür, dass es beim nächsten Mal anders wird? Also das wäre auch für mich eine super Lernkultur. Allgemein, jetzt nicht nur bei der Spielbox, sondern allgemein wäre es schön, wenn es so laufen würde.
Ich hab selber auch so mal so einen Fehler gemacht. Ich bin auch für die Newsletter zuständig bei uns, für die Spielbox-Newsletter. Und einmal habe ich einen Fehler gemacht, war nicht dramatisch. Und dann habe ich eine Richtigstellung rausgebracht, um es zu korrigieren. Und dann habe ich einen blöden Witz gemacht von wegen Praktikant oder so, hat man einen Fehler gebaut. Lol, Fragezeichen, also so selbstironischer Witz. Mhm. Und das habe ich aber so schlecht kommuniziert, dass es gar nicht gut ankam draußen. Da schäme ich mich heute noch wahnsinnig dafür. Wir hatten keinen Praktikanten, das war allein meine Schuld. Ich bin der Newsletter-Redakteur.
Ja.
Das war nur ein Witz, ein schlechter Witz. Und der ist voll nach hinten losgegangen und ich schäme mich heute noch dafür. Aber kann man dann im Moment nicht gut machen, ist so, muss man mit Leben Zukunft besser machen.
Und ich glaube, hättest du es übers Fernsehen gebracht oder ne, mit der Sprache, ist es noch was ganz anderes, weil dann sieht man dich. Man sieht dich, man sieht deine Mimik und Gestik und so weiter. Und das sind halt so die Fallstricke der geschriebenen Kommunikation. Ja. Darum sollten auch solche Sachen niemals per WhatsApp geklärt werden. Kleiner Pro-Tipp am Rande.
WhatsApp ist für mich immer wie Schachspiel. Man macht einen Zug und der steht dann.
Richtig.
Ja, das stimmt. Guter Vergleich.
Für mich ist manchmal WhatsApp wie Schachspiel mit Würfeln. Ich weiß manchmal einfach nicht, was ich da machen soll, aber das ist ein anderes Thema. Ja, der Verlag wir haben die Spielmittel schon. Spielbox, Spielböckchen, Spiel doch. Habt ihr noch irgendwas in Planung, wo du sagst, da kannst du schon drüber sprechen? Also irgendein Printmedium und Nicht-Printmedium?
Also neue Zeitschriften haben wir derzeit nicht auf dem Plan. Ich habe ja schon gesagt, das Zeitschriftenthema ist zurzeit nicht ganz so leicht. Eine neue Zeitschrift etablieren wäre schwierig. Vor allem wüssten wir auch gar nicht so darüber, was wir da etablieren sollten. Also wir haben ja schon alles abgegriffen in dem Bereich. Wir haben ja die Spielbox für Vielspieler. Wir haben die Spieldorf für die Wenigspieler und das Spielböckchen für kleine Kinder. Und wir haben die Spielmittel für Spielwaren. Also momentan haben wir ja alles. Da ist jetzt erstmal nichts geplant. Wer weiß, was in der Zukunft kommt, aber momentan ist da nichts geplant.
Naja, aber Fortuna ist euch ja hold.
Genau. Naja, der nächste Zufall kommt bestimmt. Wer weiß, was es beim nächsten Sonntagsessen als Dessert gibt. Genau. Alles ist möglich.
Heidewitzka, jetzt haben wir noch drei abschließende Fragen. Die erste Frage ist, würdest du lieber Schokobons oder Kinderschokolade essen?
Das hängt von meiner persönlichen Stimmung ab. Schokobons, wenn ich traurig bin. Kinderschokolade, wenn ich einfach nur was Süßes haben will.
Okay.
Okay, das ist ja auch eine
Schokobons kann man einfach zack, 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 zack.
Ja, okay, das ist natürlich stimmt. Ein Argument, ne? Mit einem Hub sind sie im Mund. Ich glaube, das hatten die auch mal als Slogan tatsächlich.
Ja, hatten die, richtig. Stimmt, das waren die.
Ja, Schokobons in klein und rund, mit einem Hub sind sie im Mund.
Okay, nächste Frage, nahezu schon Gewissensfrage. Pommes oder Kroketten?
Kroketten.
So, das war's mit ja.
Ich liebe Kroketten.
Echt?
Und ich stehe dazu.
Ich liebe auch Kroketten. Ja, ich liebe auch Kroketten, aber ich liebe ja auch Pommes. Also es kommt auch ein bisschen auf das an, was man dazu isst.
Also aus dem Tiefkühlsack würde ich sagen, vom Aldi auf jeden Fall Kroketten statt Pommes. Aber wenn man ein richtig guten Restaurant ist, also oder ein richtig guter Burgerladen und dann hat man gute Pommes, dann auf jeden Fall die Pommes. Also
wo noch die Schale so dran ist und so. Oh, ja, lecker.
Voll gut, ne?
Toll, ich glaube, ich muss mir noch. Ist egal. Ich muss mir noch Pommes essen. Okay, und als letzte Frage haben wir immer wieder die Frage, wenn du dir einen Brettspieltraum erfüllen könntest, egal wie, egal was, egal wo, was wäre das?
Egal wie unrealistisch.
Genau.
Mein eigenes Brettspiel veröffentlichen.
Oh.
Bin ich auch gar nicht so weit entfernt von. Ich habe schon alles fertig, eigentlich vom Spieler von den Regeln.
Breaking News.
Exklusiv bei uns. Okay, magst du darüber erzählen kurz?
Ich weiß nicht. Also, das fing an nur mit ein paar Illustrationen. Ich habe nur ein bisschen rumgemacht. Ich erzähle es. Warum nicht? Kann man immer noch schneiden. Ich hatte, war früher ein großer Fan von einem Computerspiel, das hieß Ghostmaster. Das ist ein uraltes Computerspiel von 2001 oder 2. Und da spielt man Geister, die Sterbliche aus ihren Häusern vertreiben. Das ist tot, die Firma ist tot, das Franchise ist tot, also das ist lange her. Aber das hat mich nie losgelassen. Ich meine, das ist doch eigentlich, als ich dann später so Legacy-Spiele eben wie Gloomhaven gespielt habe, kam mir auf, das wäre doch eigentlich ganz nett, sowas in der Art, aber mit den Geistern, so als teamkooperatives Spiel. Und das ist eben die Grundidee, die ich darauf aufgebaut habe, ich ein bisschen rumüberlegt, Mechaniken und so weiter. Da kann man auch das verknüpfen als Miniaturenspiel. Man baut halt das Haus auf mit den Sterblichen. Und dann hat man jeder spielt halt seinen Geist und dann haben die Geister verschiedene Fähigkeiten, verschiedene Bewegungsabläufe, verschiedene Stärken und Schwächen. Das habe ich schon alles ausgetüftelt, das ist schon fertig. Und ich bin auch sehr stolz darauf, meine verschiedenen Geistertypen, die alle sehr individuell sind. Also gibt's, ich sag's einfach mal, es gibt dann einen Geist, das ist die untote Braut zum Beispiel. Die ist gut darin, Sterbliche anzulocken mit ihrem Geheul. Oder sie kann einen Raum als ihre beste Fähigkeit, kann sie einen ganzen Raum mit Eis überziehen. Das verängstigt alle Sterblichen in dem Raum und macht den Raum quasi undurchquerbar. Also die sehen das und kriegen sofort Panikattacke, weil Frost oder können nicht mehr den Raum betreten und müssen dann sofort raus. Also das ist solche Mechaniken. Und es baut halt darauf auf, dass man halt, deswegen Legacy baut auch darauf auf, dass man zum Beispiel macht ein Gebäude, ein Haus und wenn man neue Geister freischalten will, muss man bestimmte Missionen in diesem Haus erfüllen, die es da vielleicht gibt. Rätsel quasi. Beispielsweise Sterbliche in einen kleinen geheimen Kellerraum locken, damit sie dort einen Spiegel anfassen, damit ein neuer Geist freigeschaltet wird.
Voll spannend.
Das wird so cool. Wenn ich es irgendwie zum Laufen kriege mit Prototyp und so, wird das so cool.
Also wenn du Tester brauchst.
Ich mag kooperative Spiele und ich mag Spiele, wo man nicht unbedingt statt mal den Helden zu spielen, der irgendwelche bösen Monster verkloppt, spielt man mal die bösen Monster, die Sterblichen aus den Häusern treiben. Das funktioniert auch ganz ohne jetzt groß Würfel oder sowas. Ich will das ganz anders aufziehen. Simpler.
Richtig cool.
Ich bin sehr gespannt. Kannst du schon irgendwie sagen, wann du, bist du schon in der Prototypenphase?
Ich habe schon einzelne Blöcke gebastelt.
Ja.
Und wie gesagt, die Regeln sind schon fertig, haben wir schon ausgedruckt. Ich habe es allerdings noch nicht mit anderen testen können. Ich habe bisher nur selber Tests machen können und musste dann Veränderungen vornehmen. Ich bin einfach zu faul mit dem Fertigmachen des Materials.
Okay, das hier geht an den inneren Schweinehund von Jan. Bitte geh raus aus seinem Körper. Genau. Er braucht die Energie. Und schnell.
Schnell, verschwinde schnell. Wir möchten das.
Ihr seid doch die Ersten jetzt außerhalb meines Familienfreundeskreises, die davon hören. Also
Breaking News.
Mach jetzt Eigenwerbung. Uff.
Breaking News, ich hab's gesagt.
Sehr cool.
Richtig
ja,
gut.
Vielen Dank für dein Vertrauen. Vielen Dank, dass du so uns mit uns teilst. Das ist ja richtig cool.
Ja.
Ja, danke. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass ihr sagt, oh, das ist interessant. Das ist ein gutes Zeichen, gutes Zeichen.
Voll.
Das ist voll das Gute.
Voll.
Also vor allen Dingen gefällt mir der Ansatz, dass du sagst, also dieses im Videospielbereich würdest du Metroidvania sagen, also dass du da noch nicht hinkommst, dann brauchst du halt erst das und dann musst du das erst besorgen und
genau.
Dann kannst du das entöffnen. Das ist schon.
Und ich finde es auch cool, also dieses Kooperative, ich weiß nicht, das ist nicht dein Ding, aber
nicht
ich finde
so.
Das immer super, aber das finde ich richtig cool.
Ja, wobei kooperativ, ich habe in letzter Zeit relativ viele kooperative Spiele gespielt.
Du
es
hast
ist,
gesagt.
Ja, ich habe es gesagt, ich habe es laut gesagt. ja, man sagt mir einen sehr destruktiven Spielstil nach. Ich verstehe das gar nicht. Das ist völliger Blödsinn.
Das ist wird in meinem Spiel auch möglich sein. Es wird auch Geister geben, die rein destruktiv sind und chaotisch und das ganze Spielsystem eigentlich nur selbst sabotieren soll.
Jetzt hast
das
du meine ganze Aufmerksamkeit.
Genau, das klingt nach dir, würde ich sagen. Ne?
Meine Dämonen, ich nenne sie die Dämonenklasse, das sind Geister, die gezielt darauf ausgelegt sind, nicht kontrollierbar zu sein.
Ja.
Kannst du sie Heidewitzka nennen?
Ja, genau.
Wenn du willst, nenne ich einen Heidewitzka.
Ja, das wäre cool. Ey.
Ein inneres Blumenpflücken für mich.
Ja, wirklich.
Ah, Jan, vielen, vielen lieben Dank für deine Einblicke und vielen Dingen, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hatte eine unfassbar gute Stunde.
Ja.
Sogar mehr, sehe ich gerade. Ja, traditionell werden wir eine Folge mit einem Wumms beenden. Es sei denn, du hast doch irgendwas, wo du sagst, das ist dir noch ganz, ganz wichtig zu sagen.
Ich bin eigentlich mit allem durchzufrieden und glücklich und war richtig schön mit euch beiden, muss ich sagen. Wirklich schön. Also, sehr schönes Gespräch.
Ja, fand ich auch.
Vielen Dank. Und das ist doch ein tolles Schlusswort.
Genau. Und traditionell noch der Wumms. Also, wir zählen von 3, 2, 1 runter. Dann machen wir gemeinsam Wumms. Und dann ist die Folge gleich auch schon vorbei. Und wir lassen mal offen, wer anfängt.
3.
Verdammt. 2.
1.
Wumms.